Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie alle, oder dass ihr alle so viel und so zahlreich erschienen seid, erschienen sind. Ich fange ganz klassisch an eigentlich. Ich werde das vorlesen und dann um Meinungen, Anregungen bitten, damit ich das für die nächste Publikation dann mit einbeziehen kann. Ich habe hier zwei Seiten mitgebracht, einfach als die ganze Literaturliste, auf die ich mich in diesem Paper beziehe, für diejenigen, die das interessant sein sollte. Das sind zwei Seiten. Ich glaube, nach einer Weile werden Sie schon sich an die Aussprache gewöhnen. Und dann wird es auch verständlich, glaube ich. Gut, unüberhörbare Vielfalt, Überlegungen zur Erfindung der Einsprachigen. Ich fange mit einer kleinen Einführung an. Angesichts der unüberhörbaren Vielfalt in den europäischen sowie den deutschen Stadtgesellschaften hält die Fiktion vom Vorrang der Einsprachigkeit nicht mehr stand. Wie ist es allerdings überhaupt dazu gekommen, dass sich diese reale Fiktion einige Jahrhunderte durchsetzen konnte? Und inwiefern hat dies mit einer Formel eine Sprache, eine Nation, bekannterweise von Benedict Anderson, und mit der regelrechten Erfindung eines Native Speakers zu tun? Erfindung einer Native Speaker ist der Buchtitel von Bonfilio, 2013 erschienen, ist auch in der Literaturliste da, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Zur Auslegung der weitreichenden Auswirkungen einer nationalstaatlichen Sprache und daraus ableitend eines nationalsprachlich festgelegten Prüfregimes und Testregimes für Neuzuwandernde nach Europa, bitte ich, dass Sie extra Spotti und Avermek von 2009, Hentges, Hinnenkamp und Zwengel von 2010 und ich selbst 2013, die erste Veröffentlichung, die du genannt hast, und den Sachverständigenrat 2011 angucken. Neuere sprachwissenschaftliche Texte, insbesondere von dem Kanadier John Edwards 2004 und 2013, leiten eine Kehrtwende von der ansonsten vorurteilsbeladenen und abweisenden Haltung gegenüber der Mehrsprachigkeit ein und nehmen stattdessen die gesellschaftlich erlebte Realität zum Ausgangspunkt. Hier weise ich auf Brigitta Busch in Wien und Aneta Pavlenko, eine Ukrainerin, die sich in den USA befindet. In diesem Zusammenhang ist von einem Social Turn David Block bzw. Multilingual Turn Stephen May die Rede. Konsequenterweise ist ebenfalls zu hinterfragen, ob dieser eigentlich nicht anzutreffende, als monolingual konstruierte Idealsprecher, Sprecherin, fortwährend für den Erwerb weiterer Sprachen als Vorbild dienen kann. Und ob dieses binäre Denken nicht längst als überholt gilt, sodass andere Aspekte und Facetten in den Mittelpunkt rücken sollten. Das Konzept einer Idealsprecherin entstammt der Tradition der Universalgrammatik von Noam Chomsky und bestimmte über Jahrzehnte das ganze Feld der theoretischen und der angewandten Linguistik. Auf das Feld der Zweitspracherwerbsforschung übertragen, führte dies unter anderem zur vereinfachenden, realitätsfernen, binären, einander ausschließenden Kategorisierungen in Native Speaker und Non-Native Speaker, die jedoch der Realität einer sich zunehmend globalisierenden Welt und einer multilingualen Stadtgesellschaft nicht länger standhält und diese Kategorisierung in Native Speaker und Non-Native Speaker wurde effektiv hinterfragt von Firth und Wagner und gilt mittlerweile als abgelöst. Da weise ich auf Alan Davis. Die These von der Erfindung einer Einsprachigen bringt zweierlei mit sich. Zum einen den Verweis auf den verdrängten, vernachlässigten und öfter zu Dialekten heruntergestuften Minderheitensprachen der Autochtonen, die entweder abgeschlagen bzw. ausweglos der Vergessenheit überlassen oder aber auch teils mit energetischem Lokalpatriotismus und teils mit Nationalismen unterschiedlicher Couleur einer Revitalisierung unterzogen werden. Dass es bis vor einigen Jahrhunderten eine Vielzahl an Sprachen neben und miteinander auf europäischem Boden gab, dass sie im Zuge der Nationalstaatswerdung an Bedeutung und buchstäblich an Boden verloren, aus dem Kollektivgedächtnis verbannt und denen sozusagen die Treue entzogen wurde, ist eine Geschichte für sich, auf die hier nicht eingegangen wird. Da weise ich auf Monika Helle hin. Für eine theoretische Diskussion zur Bezeichnung Sprache oder Dialekt sehen Sie bitte Block und Els Oxa, die Hamburger Forscherin von 2003. Für mittlerweile etablierte und facettenreiche Diskussionen zum sozialen Ansatz der Zweisprachigkeit siehe nochmals Helle, Bärbel Treichel, und für eine brandaktuelle, länderübergreifende Diskussion zur Aufbewahrung und Revitalisierung von Minderheitensprachen sei auf das New Speakers Network, COST, hingewiesen. Zum anderen unterstreicht diese These, nämlich die These von der Erfindung der Einsprachigen, allerdings eine weit verbreitete Verknüpfung von Mehrsprachigkeit mit Migration im engeren und Mobilität im weiteren Sinne. Durch diese Verquickung entsteht eine räumliche Abgrenzung und eine affektive Distanzierung von gesellschaftlich vorzufindender sowie sich ständig reproduzierender sprachlicher Vielfalt, sogar Vervielfältigung und Diversifizierung. Auf Jan Blomert 2015 sei hingewiesen. Vielsprachigkeit wird sehr oft mit fernen Kontinenten und mit anderen Ländern wie dem afrikanischen Kontinent oder dem indischen Subkontinent assoziiert, aber nicht mit der eigenen europäischen Stadtgesellschaft, obwohl die Zeichen dafür nicht zuletzt dank innereuropäischer Freizügigkeit ersichtlich sind, sowie aufgrund mehrerer Arten von Migrationen, nämlich aufgrund Arbeits-, Bildungs-, Familien-, Heirats-, Umwelt- und Zwangmigration, um einige zu benennen, deutlich vernehmbar sind. Für biografisch verankerte, raumübergreifende Mehrsprachigkeit sei auf Anne Betten, Rita Franceschini und zwei Internettexte von mir 2009 und 2012 hingewiesen. Ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert war Zweisprachigkeit im diskursbestimmenden und forschungtreibenden anglosächsischen Raum mit hierarchisch unterlegenen Positionierungen verbunden, nämlich mit der Arbeitsmigration in die Vereinigten Staaten, größtenteils aus Europa, und mit dem kolonialen Subjekt in Großbritannien. Bilingualität wurde bis in die 1970er Jahre für defizitär gehalten und sogar als intelligenzbeeinträchtigend angesehen. Dahingegen war die Mehrsprachigkeit und mehr Schriftlichkeit der Eliten, die wenigen Privilegierten zugänglich war, weiterhin hoch angesehen und bildet sogar bis heute die Grundlage für schulisch-universitäres systemisches Angebot an ausgewählten, als prestigeträchtig angesehenen Sprachen. Das kann als die Bottom-up versus Top-down-Problematik verstanden werden, wobei gesellschaftlich vorhandene und entstehende Sprachenvielfalt der institutionell Oktroyierten entgegengesetzt und als bedrohlich empfunden wird. Verkürzt und dahingehend folgenschwer ist diese Gleichsetzung insofern von Mehrsprachigkeit und Migration, dass als sie somit Mehrsprachigkeit vorwiegend mit dem anderen verbindet, dem Nicht-Eigenen bzw. dem Fremden zuschreibt und von sich räumlich, körperlich, individualgeschichtlich und emotional wegweist. Im Gegensatz dazu kommt einsprachig, allem Anschein nach, als Sicherheit gewährend vor, wird als von vermeintlich eigenem herrührend positioniert und bereitet damit die Grundlage dafür, Mehrsprachigkeit in bestimmten Situationen Einhalt zu gebieten und sogar zu verwehren. Gesamtgesellschaftlich betrachtet führt diese Gemengelage am deutlichsten in als Ausnahme wahrgenommenen, als verunsichert bzw. als bedrohlich empfundenen Zeiten, zum Beispiel anscheinend jetzt, zu nicht vernunftgemäß zu rechtfertigenden, doch anscheinend reflexartigen und damit salonfähigen Kurzschlussreaktionen. Einerseits zu versuchen, rückschrittlicher und historisch eigentlich inakkurater Besinnung einer scheinbaren Retraditionalisierung wie Renationalisierung, ich weise auf Brigitte Busch, und andererseits zum vergeblichen sowie widersprüchlichen, aber umso lautstärkeren und beharrlichen Klammern an der putativ vermeintlich gemeinsam geteilten einzigen Sprache, in unserem Falle Deutsch. Ziel meines heutigen Vortrags ist es, ansatzweise einige ansonsten als getrennt wahrgenommene Faktoren bezüglich Mehrsprachigkeit zusammenzubringen, selbstverständlich gewordenen Annahmen sichtbar zu machen und zu hinterfragen und Aspekte gesellschaftspolitischer und soziolinguistischer Anliegen in Verbindung zu setzen. Angestrebt wird damit, sich der gesellschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts, um der sich sprachlich im Zuge der Mobilität und aktueller Fluchtmigration ändernden Stadtgesellschaft anzunähern, ohne sie jedoch der Komplexität und der Vielschichtigkeit zu berauben. Dies gilt es in zwei Schritten zu entfalten. Im ersten Schritt wird die gesellschaftliche Haltung Sprachen in der Ein- bzw. Mehrzahl gegenüber dargestellt. Im zweiten Schritt wird der historische Kontext kurz angerissen und Fragen nach der als berechtigt angesehenen, sich Gehör zu verschaffen vermögenden Sprecher, Sprecherin in den Mittelpunkt gestellt. Der Vortrag schließt Bezug nehmend auf die gegenwärtige sprachliche Stadtlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland mit einigen offenen Fragen ab. Ich komme zu dem zweiten Teil. Ich trinke aber einen Schluck Wasser. Ein- bzw. Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Haltung. Seit dem Erscheinen ihrer Habilitationsschrift im Jahre 1994 haben wir uns, unter wir meine ich die Sprachwissenschaftler, die sich als fortschrittlich einigermaßen anmaßen, haben wir uns daran gewöhnt, fast gebetsmühlenartig einen Teil des Titels anzurufen, wenn es um aufgeklärte Diskussionen über Mehrsprachigkeit im deutschsprachigen Raum geht. Die Rede hier ist von monolingualen Habitus und von der Hamburger Forscherin Ingrid Gogolin. Die Erziehungswissenschaftlerin bezieht sich in erster Linie auf die sich als einsprachig positionierende, aber der Sozialisation der Schülerschaft nach und der aufgezeichneten vorherrschenden Kommunikation zufolge in der Tat multilinguale Schule. Darin zeigt Gogolin das Untertauchen bzw. Ausblenden des historischen Gewordenseins einer im Zuge der Staatswerdung postulierten Einsprachigkeit auf. Dieser geht mit einer gewissen Naturalisierung und somit Selbstverständlichkeit einer, in Klammern, Muttersprache einher. Doch wie eine Idee, die gesellschafts- und wissenschaftsreif geworden ist, trifft die historisch begründete Überkreuzung zwischen dem von Bourdieu entwickelten Habitusbegriff und der bis dahin als Tatsache angesehenen und insbesondere in der angloamerikanischen Sprachwissenschaft eher positiv besetzten Monolingualität den Nerv der Zeit. Damit diese Bezeichnung monolinguale Habitus. Für eine ausführliche Untersuchung zum Entstehen der Volksschule in Deutschland und wie diese Schule zur deutschen Schule wurde, bitte ich die Schriften und die Herausgeberschaften von Mariana Krüger-Potratz zu sehen, zu migrationspädagogischen Auswirkungen Paul Metzgerl, für Beispiele internationale Schulpraxen Gogolin und Krohn, alle diese Namen sind auch hier aufgeführt für diejenigen, die sich interessieren, Neumann und Schneider, und zur Schnittstelle Migration und Differenzierung unter anderem Gogolin und Nauk 2000 und Hamburger, Badavia und Humreich 2005. Verschiedentlich als Monolingual Bias, David Block, Anetta Pavlenko. Verschiedentlich als Monolingual Bias berüchtigt oder als Monolingual Ideology enttarnt bzw. als Monolingual Paradigm bezeichnet, bestimmte dieser Habitus den Großteil der sprachwissenschaftlichen Forschung und des Diskurses. Hier sei angemerkt, es ist zwar ein erster, wichtiger und unentbehrlicher Schritt, wenn Turns, Wenden und Paradigmenwechsel ausgerufen werden, aber dieser Erkenntnis steht ein langer Weg bevor, bis sich eine flächendeckende Änderung durchsetzt. Der Mensch frage sich allerdings, ob dies, nämlich die Aufdeckung und Entblößung der Vorannahme, trotz anderweitiger Lippenbekenntnisse und faktischen Wissens, dass Zwei- und Mehrsprachigkeit weltweit die gesellschaftliche Norm ausmache, dennoch weiterhin der Fall sei. Angebracht und eventuell aufschlussreich wäre es hier zu erwähnen, dass lange nur bis zwei gezählt wurde und von Bilingualism oder Bilingualismus bzw. Zweisprachigkeit die Rede war. Wie aus dem Titel eines grundlegenden Handbuchs ersichtlich wird, dass erst ab 2012 den Zusatz Mehrsprachigkeit, Multilingualism, bekam und von nun an The Handbook of Bilingualism and Multilingualism heißt. Das ist ein grundlegendes Lehrwerk von Tej Bhatia, ein Inder, der aber eher zu Zweisprachigkeit steht, habe ich den Eindruck, trotz anderweitiger Erfahrung, biografischer Erfahrung würde ich meinen, und Wilhelm Ritschi. Das lässt sich teilweise als Folge dieses Paradigmenwechsels bezeichnen, dass überhaupt der Titel geändert wurde. Damit stellt diese einverleibte und inkorporierte Haltung, denn nichts anderes ist Habitus als Leibgewordenes, die unhinterfragte Vorannahme der Einsprachigkeit bei jedweder Aussage bezüglich Sprachen und Sprachenerwerb dar. Konzeptionell vergleichbar und wissenssoziologisch nachvollziehbar ist der monolinguale Habitus in seiner Allgegenwärtigkeit und Allmacht annäherungsweise mit der androzentrischen Haltung, die lange unser Denken, Handeln, Schreiben und Verstehen strukturell durchdrungen und geprägt hat und sogar fortwährt und erst effektiv seit der zweiten Frauenbewegung entlarvt und radikal bekämpft wird. Die erneute Umwälzung der 1990er Jahre in den Gender Studies, die mit den Intersektionalitätstheorien, aber auch mit der Etablierung der Migrationsforschung der Debatte einen neuen Schub gegeben und Kraft verliehen hat, ist noch in der Mehrsprachigkeitsforschung abzuwarten bzw. steckt erst in den Kinderschuhen. Ich weise auf Axeli Knapp hier in diesem Zusammenhang zu Intersektionalitätstheorien im deutschsprachigen Raum. Der besagte monolinguale Habitus lässt sich in der Tat fruchtbar nicht nur auf die Schule, sondern auf die deutsche Gesellschaft erweitern und bezieht sich auf die innerhalb, aber auch außerhalb der Schule vorhandene, doch meist verkannte lebensweltliche Mehrsprachigkeit. Erst durch die Benennung und Sichtbarmachung ist es möglich festzustellen, inwieweit das ideologische Bild von der praktischen Erfahrung abweicht. Die ungewöhnliche Zusammensetzung monolingualer Habitus lässt sich als Symptom deuten, das Symptom für eine Krankheit namens Einsprachigkeit, das wenige Jahre später von Peter Nelde, 1997, herausgegebene internationale Jahrbuch der europäischen Soziolinguistik, nimmt diesen Gedanken auf und betitelt die Ausgabe, Einsprachigkeit ist heilbar. Das ist nicht jetzt meine Aussage, das ist von anderen. Ein weiterer, sowohl im schulisch-institutionellen als auch im außerinstitutionell gesellschaftlichen Kontext zu beobachtender Aspekt besteht meiner Auffassung nach in der Kontrollierbarkeit bzw. Unkontrollierbarkeit von und im Hegemonieanspruch an Sprachen. Wenn Zugang zu Sprachen institutionell angeboten wird, sodass Sprachen bewusst vermittelt und gelernt werden, dann obliegt der Grad der Beherrschung und die Überprüfung derer der Macht der Institutionen. Damit kann den potenziellen Subjekten und den werdenden Bürgerinnen eines Nationalstaats Zugang gewährt oder verwehrt werden, wie es unter anderem in elaborierter Form des selegierenden und segregierenden dreigliedrigen Schulsystems geschieht. Je höher die Anzahl an zurückgelegten Schuljahren, desto mehr Sprachen dürfen, allerdings portioniert und kontrolliert, erlernt werden. Diesen Sprachen werden allerdings andere nationalstaatliche Zugehörigkeiten zugeschrieben und so die Gefahr heraufbeschworen, wonach eine unmittelbare Identifikation mit der erlernten Fremdsprache, der Treue einem anderen Staat und dem Verrat der eigenen Nation gegenüber gleichen würde und damit effektiv zu unterbinden sei. Sprachen wie Latein, Altgriechisch, und wenn das Muster zu erkennen, aber der Blick zu erweitern wäre, dann Aramäisch, Sanskrit, die unter anderem als heilige Schrift bzw. Sprache der Gelehrten zu verstehen wären, folgen hierbei einer anderen Logik. Doch als pränationalstaatlich herrschende Sprachen verkörpern und tragen sie weiterhin im erst in der bürgerlichen Gesellschaft entstandenen, zur Formung treuer und gehorsamer Bürger und Soldaten im männlichen Pluralform vorgesehenen Schulsystem den Hegemonie- und Exklusivitätsgedanken in sich. Demzufolge sträubt sich die sich als einsprachig ansehende, nationalstaatlich geprägte Gesellschaft gegen eine unbewusst und beiläufig erworbene Mehrzahl an Sprachen, nämlich die lebensweltliche Mehrsprachlichkeit, die echten Kommunikationsbedürfnissen und Kommunikationssituationen entstammt. Dass sich diese Einsprachigkeit als nicht nur konstituierend für die Nation erwies, sondern dass sie auch mit biologisierenden Attribuierung versehen wurde, führte dahin, dass Menschen in der Regel eine Sprache innehaben, einer einzigen Sprache innewohnen durfte, nach Bonfilio, dafür aber eigentlich keine andere im gleichen Sinn besaß bzw. besitzen konnte. Das führte zum Klammern am einzigen Sprachbesitz, zum Mythos der Muttersprache und notgedrungen zur Erfindung der Einsprachigen, der Native Speakers. Auf einen weiteren Aspekt weist Thomas Paul Bonfilio zudem hin, indem er nicht nur Native Speakers, sondern auch die Native Writers, Native Schreiber sozusagen, Native Writers in den Mittelpunkt stellt. Dies schließt nahtlos an die Ausführungen zur Erfindung von Traditionen an. Die Art und Weise, in der einem für die Gegenwart als relevant erachteten Phänomen eine plausible Vergangenheit angedichtet wird, beschreibt Eric Hobsbawm mit Beispielen aus England und Schottland als Kulisse. Mit der Zeit erfährt der neu-alte Brauch solch eine Wirkmächtigkeit, gewinnt sogar die Deutungshoheit bzw. reizt sie an sich, dass es weder zu leugnen ist, noch einer Kritik unterzogen werden kann. Dieses Verfahren, das immer wieder zu beobachten ist und keinen Einzelfall ausmacht, bezeichnet er als Erfindung einer Tradition. Dabei ist zu unterstreichen, dass es hierbei um keinerlei Fortführung sowie Aufrechterhaltung schon lange vorhandener Praxen geht, sondern dass Praxen je nach gegenwärtigem Bedarf zurückdatiert, erweitert und neu gewichtet werden. Gänzlich unerhört ist es allerdings nicht, denn zum einen ist dieses Vorgehen lange in der Oraltradition Brauch, damit die seinerzeit aktuellen Bedürfnisse und die neue gesellschaftliche und politische Ordnung berücksichtigt werden konnten. Zum anderen ist es genau dieses Verfahren, das die Grundlage für die Memory Studies bildet, um das Wiederbeleben bzw. scheinbare Wiederaufkommen von Riten, Ritualen und Gedenkpraxen nachvollziehen lässt. Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theoretischen und empirisch gestützten Konzepten zu sozialem Gedächtnis und dafür, wie die Gegenwart die Erinnerungen an die Vergangenheit und für die Zukunft bestimmt, weise ich auf Sebald und Wagle 2016 und zu vergeschlechtlichter Erinnerung im diasporischen Kontext weise ich auf mich selbst 2016. Ich glaube, deshalb musste ich mich verhaspeln. Das war diese dritte Publikation, was auf Englisch ist, was natürlich vielleicht dasteht, aber noch nicht aufgeführt wurde. Jetzt komme ich zum zweiten Schritt, nämlich Legitimität und Stimme. Der Mainzer Gutenberg ist nicht ohne Grund zur Person des Jahrtausends gekürt worden. Denn mit seiner Erfindung des Buchdrucks hat er unser Leben bis ins 21. Jahrhundert maßgeblich geprägt und beeinflusst. Benedict Anderson, Historiker globalen sowie europäischen intellektuellen Lebens, hat somit den Buchdruck und die Zeit, in der dieser die bis dato ungeahnte Wirkmacht entwickeln und ausfalten konnte, mit dem zweiten Phänomen dieser historischen Periode gekoppelt, nämlich mit dem Aufkommen des Kapitalismus. In seinem epokalen Werk The Imagined Communities hat Anderson jene Verbindung herausgearbeitet und legt uns nahe, warum es überhaupt zu einer Verschiebung, Verschmelzung und Festlegung von später als Standardsprachen zu bezeichnenden Entitäten kam. Mit zahlreichen Beispielen aus einem erstaunlich umfangreichen Wissensrepertoire bezaubert uns Anderson, und da zeige ich, glaube ich, schon meine Hand und sage bezaubert, als Wissenschaftlerin sollte man das noch vielleicht milder formulieren, indem er Martin Luther als den ersten Bestseller-Autor, die Gleichwertigkeit von Sprachen mit dem Drucken von zweisprachigen Wörterbüchern, die zuvor Exklusivität beanspruchende Rolle und die Entthronung heiliger Schriften, den Sprachwandel in den später als Großbritannien, Frankreich, Deutschland zu bezeichnenden Nationalstaaten, die Entstehung und bis in die Gegenwart zur Spaltung führender Sprachpolitik von der Ukraine zum Beispiel, die von oben verordnete Russifizierung, die kühne Entscheidung zur lateinischen Schriftart im Türkischen und vieles mehr ausführlich und zugleich atemberaubend zügig beschreibt. Zu einer zugänglichen und erleichternden Einordnung dieses Klassikers ist vielleicht für diesen Kreis gar nicht relevant, aber für die anderen vielleicht, für den der Text auch gedacht war, würde ich auf die Rezeption und den Kommentar von Ruth Meyer hinweisen. Es bedarf nach Anderson der Vorstellung von einer Gemeinschaft, die mehreren Sachen teilt, exklusiv ist und andere notgedrungen ausschließt, um annähernd zu einer Idee der Nation zu kommen. Mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts ergibt sich die Möglichkeit, im 19. Jahrhundert eine Nation und einen Nationalstaat zu bilden. Als verspätete Nation bezeichnet, mündet dieser Gedanke in der Bildung des Zweiten Reichs und damit in die Gründung der deutschen Nation. Schon hier ist allerdings klar, dass die vermeintlich einheitliche Kategorie des gesprochenen Wortes nicht in der einen Sprache Deutsch zu finden ist. Diese Vorstellung ist schon Anfang des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt in den Beschlüssen des Wiener Kongresses von 1815, zunichte gemacht worden. Zum Sprachnationalismus im deutschen Kontext weise ich auf Anja Stuckenbrock auf. Die Idee von einer einzigen erwerbswerten Umgebungssprache fußt auf der realen Fiktion von einer Sprache und einer Nation, wie schon gesagt, und ist selbst Produkt des Hobsbawmschen Long 19th Century. Der Philosoph Helmut Plessner bezeichnete Deutschland als verspätete Nation, die erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einem Nationalstaat wurde. In Anlehnung daran bezeichnet der Migrationsforscher Klaus Bader 2012 die Bundesrepublik Deutschland als ein verspätetes Einwanderungsland, das trotz einer erheblichen Anzahl von Migrierten ein halbes Jahrhundert lang keine nennenswerte migrationsbezogene Politik trieb. In diesem Zusammenhang markieren das Zuwanderungsgesetz von 2005 und das Anerkennungsgesetz von 2012 wichtige Meilensteine. Nach Befunden des Sachverständigenrats kommt die in Deutschland wohnende Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund bzw. Migrationserfahrung viel besser mit Diversität klar und geht souveräner und gelassener als die Politiker und die publizistische Welt damit um. Zu diesem Begriff hier. Erst 2005 führte das Statistische Bundesamt den Begriff Migrationshintergrund bei der Datenerhebung ein, der allerdings keiner juristischen Definition unterliegt, um schon 5 Jahre später beim Mikrozensus auf die Ungenauigkeit hinweisend eine weitere Unterscheidung mit dem Begriff Migrationserfahrung zu treffen. Demnach müssen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund keinerlei Migrationserfahrung haben. und können in Deutschland geboren und sozialisiert sein und somit der zweiten oder weiteren Migrationsgeneration angehören. Einzubetten ist dieser Diskurs in die politische Weigerung Deutschland trotz anderweitiger statistischer Realitäten als Einwanderungsland anzuerkennen, indem zwar ein sogenannter Zuwanderungsgesetz, doch mit der Zielsetzung einer Begrenzung bzw. Steuerung der Zuwanderung erlassen wurde. Ihren wissenschaftlichen Niederschlag findet die politische Einstellung in der bis in die 1990er Jahre hineinreichenden Vernachlässigung der weiblichen Migrantinnen, was die Migrationsforschung angeht, und in der Vernachlässigung der mehrsprachigen Welten aller, sogenannter Einheimischer sowie Zugewanderter. Damit komme ich zum letzten Teil meines Vortrags, nämlich zum Teil Flucht und Migration. Die aktuelle gesellschaftliche Situation, zwei Jahrhunderte nach dem Wiener Kongress meine ich jetzt, verleitet einen zu dem Gedanken, sofern dem medialen Diskurs Glauben zu schenken wäre, dass Fluchtmigration eine einmalige historische und gesellschaftliche Gemengelage sei. Ein kurzes Innehalten lehrt einen schon, dass Flucht, so tragisch der Gedanke sein mag, bedauerlicherweise weder auf den jetzigen Zeitrahmen begrenzt, noch typisch für eine bestimmte Zeitperiode ist. Auch wenn uns ein umfassender Blick auf die Gesamtgeschichte nicht gelingt, können wir im Kontext von der Bundesrepublik Deutschland Folgendes feststellen. Seit es die Bundesrepublik in der ersten Version gibt, nämlich seit 1949, fand die erste große Menschenwanderung innerhalb dieses Territoriums kurz nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Für einen genauen Überblick kann man nochmals Klaus Bader sehen. Ein ähnliches Tumult, das anderen geografisch naheliegenden Regionen und Ländern entstammt, führte zum Steigen der Anzahl Asylsuchender Anfang der 1990er Jahre infolge der Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Dies ereignete sich allerdings in der Bundesrepublik der zweiten Version, nämlich als erweitertes Territorium und mit einem schon als innerdeutsch verstandenen Zuwachs an Bevölkerung von etwa 17 Millionen DDR-Bürger und Bürgerinnen, die ab der Vereinigung automatisch, je nach Perspektive, ein- bzw. ausgewandert sind, ohne buchstäblich vom Fleck zu kommen. Ob dieser Zusammenschluss zweier Staaten dazu beitrug, dass Menschen im übertragenen Sinne nicht voran, sozusagen vom Fleck kamen, oder ob dies zu einer gezwungenen Mobilität führte, sei dahingestellt. Ich möchte hier zwei kurze Anmerkungen machen. Rolf Pohl, Sie haben zum Beispiel diese Bezeichnung Wiedervereinigung in Ihrer Rede von dem 25.04. angezweifelt, was ich auch sehr angenehm fand, was mich immer irritiert hat, auch früher. Denn dieses Gebiet, so wie ich das verstanden habe, der ehemaligen DDR, war zunächst Preußen, dann Drittes Reich, aber nicht die Bundesrepublik Deutschland bis zum 3.10.1990. Und diese Zusammenkopplung von Mobilität und gezwungener Mobilität, da muss man kurz anmerken, gezwungene Mobilität ist gewissermaßen ein Widerspruch. Denn mit dieser Wortzusammensetzung oder sprachwissenschaftlich als Kollokationen zu bezeichnenden zwei Wörterpaare wird Zwang eher mit Armut oder Flucht zusammengesetzt, während Mobilität einen Hauch von Freiheit trägt und einen Zug von Entscheidungsraum enthält. Außerdem kam um diese Zeit die aufgrund des Prinzips des Iuris Sanguinis und der Volkszugehörigkeit als dazugehörig und meist als Vertriebener verstandenen Aussiedler und Aussiedlerinnen und Spätaussiedler dazu. Sie trugen nicht nur zum Anstieg der Bevölkerung, sondern auch zur Mehrsprachigkeit der bundesdeutschen Sprachraums bei. Statt einer umfassenden Bestandsaufnahme wird hier stellvertretend auf die Schriften des Instituts für deutsche Sprache und dessen Tagungsband zu Jahr 2012, das Deutsch der Migranten, hingewiesen. Der dritte Zeitraum, wenn Mensch sprunghaft fortführen darf, wäre die aktuelle Zeit um 2015 mit der bewussten Entscheidung von oben, Menschen Schutz zu gewähren und damit bestimmte vorherrschende Vereinbarungen und Verträge zeitweise außer Kraft zu setzen. Gemeint ist damit das Dublin-Abkommen, nachdem der erste Staat, den eine potenzielle Asylsuchende betritt, für die Person und die Bearbeitung deren Asylantrags zuständig ist. Mein Anliegen, wie ich schon angekündigt habe, ist es allerdings nicht, eine migrationshistorische Beschreibung und Analyse anzustreben, sondern den Aspekt der Sprache und Sprachen, der zugeschriebenen und abgeschriebenen Legitimität hervorzuheben und der sich gehörverschaffenden bzw. überhörten Stimme nach Dellheims mit der realen Fiktion der alleinigen, stimmberechtigten, einsprachigen und Muttersprachler, Sprachlerin in Verbindung zu setzen. Wie die Welt der Gelehrten und der Zugang zum Wissen in den Zeiten vor dem Nationalstaat funktionierte, kann uns als Gegenbeispiel dienen. Thomas Bonfiglio ruft dabei in Erinnerung, dass die Sprache der Wissensproduktion und des Wissensaustausches auf Latein erfolgte und vonstatten ging, welche die sogenannte Muttersprache von keinem der Gelehrten ausmachte. Weder auf dem Schoß der Mutter noch mit der Muttermilch einsaugend, wie uns die biologisierenden und nativistisch geprägten Auslegungen nahebringen wollen, wurde der Zugang zur lateinischen Sprache in Wort und Schrift gesellschaftlich, strukturell und institutionell ermöglicht. In diesem Sinne waren alle insofern gleichgestellt, dass keiner, und hier muss ich leider die männliche Form wirklich benutzen, weil Frauen lange von dieser Wissensproduktion ausgeschlossen und ferngehalten wurden, weil keiner bereits Zugang mit der später zu erfolgenden Bildungssprache hatte oder vertraut gemacht wurde, sondern sie hatten, konnten, beherrschten unterschiedliche Erstsprachen, Dialekte und Mundarten. Demzufolge waren alle zwei, wenn nicht mehrsprachig, und mussten sich bewusst die Zweitsprache Latein aneignen. Doch scheinen sie letztendlich in der Lage gewesen bzw. in die Lage versetzt worden zu sein, legitime und berechtigte Anwender der Zweitsprache Latein zu werden. Ihnen wurde nicht von Anfang an die Möglichkeit strittig gemacht, dass sie legitime und berechtigte Benutzer der lateinischen Sprache werden können. Wenn die Frage aufgeworfen wird, warum den Zugewanderten von vornherein der Zugang zu und das Erlernen von der jeweiligen Nationalsprache strittig gemacht wird, dann muss die Antwort zwangsläufig in dem Zusammenschluss und der Verschränkung von dem Nationalstaat, der Formel eine Sprache, eine Nation und der realen Fiktion der Einsprachigen liegen. Real ist die Narrative, weil sie Konsequenzen nach sich zieht und die Lebensgestaltung von etlichen Menschen prägt und beeinflusst. Abschließende Bemerkungen. Wenn Sprache in Anführungsstriche erwähnt wird und der vorlesende Text bzw. der vorliegende Vortrag auf Deutsch verfasst und gehalten wird und dementsprechend rezipiert wird, dann entsteht unbedacht die Gleichsetzung von Sprache mit der deutschen Sprache. Damit geht der automatische, unbewusste Ausschluss von fast allen anderen Sprachen, von allen anderen Sprachen aus der Bezeichnung Sprache einher. Der deutschen Sprache, und diese Aussage gilt für jeden Nationalstaat, der sich als einsprachig oder mit bestimmten anerkannten bzw. zugelassenen Amtssprachen vorstellt, wird der Status von Sprache schlechthin anerkannt, während alles andere Gesprochene nach dieser Logik zunächst entweder dem anderen, darauf dem Fremden zugeordnet oder sogar zu einer Nichtsprache heruntergestuft und somit degradiert wird. Dies mag auf den ersten Blick allzu einseitig und radikal wirken, aber wie ist dieser formelhafte Satz ansonsten zu verstehen, nämlich Sprache ist der Schlüssel zu und zu deuten? Denn wir unterstellen implizit, als wären die Menschen, welche die Flucht ergreifen und Schutz suchen, entweder stumm, sprachlos, ohne Sprache, der Sprache beraubt und dass eventuell ihrem Leib Schutz gewährt werden könnte, dass sie dafür aber ihre Sprache oder Sprachen zurücklassen bzw. aufgeben müssten und sich zum einzigen, die Bezeichnung Sprache verdienenden Kommunikationsmittel, nämlich in unserem Fall zur deutschen Sprache, bekennen müssten, um eine Stimme im Sinne von Dellheims zu bekommen. Inwieweit die Vorannahme der Einsprachigkeit trotz anderweitiger Feststellung, sogar Bloßstellung, weiterhin die Forschung beherrscht und das Denken prägt, zeigen die oft angeführten Beispiele von der Vielzahl an Sprachen in einer Stadt. Menschen werden nach ihren Sprachen gefragt. Die Anzahl derer wird erhoben, quantitativ gemessen und jeder Person eine Sprache zugeordnet und zugerechnet, damit Großstädter feststellen können, wie viele Sprachen in ihren Städten gesprochen werden. Kritisch dazu zu London David Block, zu Manchester Robert et al. 2013, zu New York Jasmin Yildiz. Fehlerhaft und unzulänglich ist dieses Denken insofern, als hier scheinbar mit einem neuen Vokabular hantiert wird, in dem Bezeichnungen wie Vielfalt, Diversität, Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit, Pluralismus, Plurilingualität zwar Anwendung finden, aber dennoch im Muster des vorherrschenden Denkens und der Praxis letztlich jede Person nur eine Sprache, die sogenannte Muttersprache, zugestanden wird. Damit werden Sprachen nebeneinander vorgestellt, statt dass jede einzelne Person in der globalisierten Stadtgesellschaft als mit mehreren Sprachen in unterschiedlicher Ausprägung und mit verschiedenen Kompetenzstufen wahrgenommen und vorgestellt wird. Die eingangs aufgestellte These zur Erfindung der einsprachigen und zu entstehenden Arten der Distanzierung lässt sich folgendermaßen aufschlüsseln. Die räumliche Distanzierung zur Mehrsprachigkeit erfolgt mit der Benennung von Migration als Grund für Mehrsprachigkeit und daraus folgend die körperliche Distanzierung als Habitus einsprachiger Art. Der eigene institutionelle Bildungsweg mit Kontakt, wenn nicht unbedingt erfolgreiches Lernen von mehr als einer Sprache und die erlebte gesellschaftliche Realität der Stadtgesellschaft werden zugunsten der fiktiven Narrative der Homogenität und Einsprachigkeit zurückgedrängt. Folglich zeichnet sich die Distanzierung individualgeschichtlich aus. Daraus ableitend erfolgt die emotionale Distanzierung aufgrund fehlender Identifikation mit sowie Benennungs- und Beschreibungsmöglichkeit der eigenen erlebten sprachlichen Vielfalt. Widersprüchlich ist dies insoweit, da der Mythos von Einsprachigkeit nicht mit den in der Tat gelebten und erlebten sprachlichen Wirklichkeiten, ausgesprochen in der Mehrzahl, im Einklang steht. Vergeblich ist dieses Abwehren, insofern, als Mehrsprachigkeit in der globalisierten, mehrfach medial vernetzten und posteinsprachigen Welt unaufhaltsam und längst in der sich doch mittlerweile nicht ausschließlich als einsprachig vorstellenden Welt angekommen ist. Abschließend möchte ich mit einer dreifachen Danksagung, angefangen habe ich schon, dieser Runde zu danken. An erster Stelle aber möchte ich den Teilnehmenden des gleichnamigen Seminars danken, die am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität Hannover in den Sommer- und Wintersemestern, glaube ich, seit 2013, 14 und 15 Originaltexte von Anderson, du bist einer von denen, glaube ich, ja, Anderson und Block, Bonfilio, Jasmin Yildiz et al. Gründlich gelesen, ausdiskutiert und mir dabei zum besseren Verständnis der Texte verholfen haben. Danke. Grundsätzlich gilt mein Dank Professor Dr. Detlef Clausen für die Verschärfung meines Blickes für den historisch zu betrachtenden gesamtgesellschaftlichen Kontext, die Bedeutung der bürgerlichen Gesellschaft für die Gegenwart und insbesondere für die Idee der realen Fiktion. Mein Dank gebührt ebenfalls meinem Doktorvater Professor Dr. Hans Bickes, der mich sowohl mein Promotionsvorhaben als auch die inhaltliche Schwerpunktsetzung und Auslegung meiner Seminare selber gestalten und gedeihen lässt. Vielen Dank an die Runde. Thank you.